Hallo und herzlich willkommen hier bei Glückselig. Ich bin Michael Mann und mit diesem Podcast möchte ich dich dazu inspirieren, ein glückseliges Leben zu führen. Ja, vielleicht ist das ja hier schon das Paradies und mit dem passenden Set an Weisheiten und Tools könnte sich das Leben vor dir wie ein roter Teppich ausrollen. Ja, und deshalb möchte ich dich auch ganz herzlich einladen, in meinen nächsten Live-Call zu kommen. Und dort möchte ich mit dir das Geheimnis der Glückseligen nicht nur verraten, sondern auch praktizieren. Und ich möchte dir so eine Quelle für stetigen Geldfluss verraten und wie du deine innere Erfüllung finden kannst oder wie andere sie gefunden haben. Und ich möchte dich dort auf die Spur bringen, dass du deine eigene Berufung findest und diese auch folgst. Den Link, den findest du in den Shownotes oder du gehst auf www.michael-mann.org. Ja, aber jetzt geht's zum Interview mit dem Kircheninnovator Georg Planck. Georg hat die wunderbare Aufgabe, Gemeinden und Pfarreien zu vitalisieren, so dass man, wenn man dorthin kommt, wieder den Heiligen Geist spürt, dass man die Begeisterung spürt, dass da eine Kultur des Willkommens ist, der Innovation und wie er das macht und auf welche Hindernisse er dabei trifft, das verrät er uns jetzt im Interview. Lieber Georg Planck, herzlich willkommen hier im Glückselig-Podcast. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile und ich bin so froh, dass du endlich hier bei mir im Podcast bist. Georg, du hast vor einiger Zeit, bist du aus deinem festen Job in ganz oben in der Kirche raus und hast Pastoral Innovation gegründet. Magst du dich kurz vorstellen und den Hörern sagen, was ist Pastoral Innovation?
Ja, danke Michael für die Einladung. Danke auch für die Frage. Ganz oben musste ich natürlich schmunzeln, weil ich bin ja in der katholischen Kirche sozialisiert, bin auch in der Wolle gefärbter Katholik sehr gerne. Aber umso lieber, als ich auch viele wirklich tolle Schwestern und Brüder in anderen Kirchen kennenlernen konnte in meinem Leben. Und ich bin aber kein Priester, ich bin kein Bischof, ich bin auch nicht der Papst ganz oben, sondern ich bin ganz normaler Laie, habe zwar Theologie studiert, also ausbildungsmäßig bin ich schon dort. Aber du hast recht, wenn mir im Studium jemand gesagt hätte, welche Aufgaben, Verantwortungen viele von uns damals Frauen und Männern bekommen würden, hätte ich selbst als Optimist gelacht und gesagt, das kommt sicher nie. Die katholische Kirche ist hoffnungslos klerikal verengt. Mhm. Der Wertschätzung vor Priestern und Bischöfen. Mhm. Aber mittlerweile haben sich die Zeiten wirklich geändert. Mhm. Und ich durfte dann relativ rasch eben hohe Verantwortungen übernehmen, die einfach fürs System sehr relevant waren. Also zum Beispiel am Schluss eben Medienarbeit und Kommunikation. Und das ist in heutigen Zeiten, würde ich sagen, mindestens genauso erfolgsrelevant wie die Frage der Sakramentenspendung. Das ist, klingt ein bisschen blasphemisch, aber so ist es.
Also Medienverantwortung auf wo genau? Wo warst du denn Pressesprecher?
Also ich lebe ja in Graz in Österreich und die Diözese Graz-Seckau deckt sich ziemlich mit dem Bundesland Steiermark, ist relativ groß, fast 17.000 Quadratkilometer. Und mit sehr unterschiedlichen Gegenden. Mhm. Und daher ein Ort, wo man quasi auch die Fülle und Vielfalt kirchlichen Handelns und kirchlicher Initiativen gut kennenlernen kann.
Wunderbar. Okay, und dann bist du aber da raus und bist deiner Sehnsucht gefolgt, deinem Herzenswunsch gefolgt und hast Pastoral Innovation gegründet. Was ist Pastoral Innovation?
Ja, also im Grunde genommen eine Initiative, die alle unterstützen will, die nicht nur innovativ sein wollen, sondern es auch können. Mhm. Und das sind drei Schienen wichtig, die mir in meiner Biografie, also bei jedem Job, den ich gemacht habe, ob ehrenamtlich, ob hauptamtlich, war ich von meinem Typ her immer ein neugieriger Mensch, der mal geschaut hat, wie machen denn das andere? Mhm. Also egal, welche Aufgabe es war.
Können wir noch mal einen Schritt zurückgehen? Wir haben sicherlich Hörer, die kirchlich geprägt sind. Wir haben aber auch Hörer, die wissen gar nicht, was ist pastoral und wer genau kommt zu dir. Also das sind ja Menschen, die in einer katholischen Pfarrei, in einer evangelischen Pfarrei, in der freikirchlichen Kirche irgendwie engagiert sind und da was verändern wollen. Um die geht's, ne? Okay, genau. Nur, dass wir das nochmal erklärt
haben. Ja, danke für die Nachfrage. Also Wir denken da weniger institutionell oder konfessionell, sind tatsächlich unsere Zielgruppen sind kirchlich engagierte Menschen. Erstens, egal in welcher Kirche. Zweitens, geografisch vorrangig im deutschsprachigen Raum, weil hier die Kirchen aus gesellschaftlicher und systemischer Sicht ähnliche Bedingungen haben, wo ich mich auskenne. Also ich kenne mich zum Beispiel in der slowenischen Kirche, die ist 40 Kilometer entfernt, oder in der ungarischen, die ist 60 Kilometer entfernt von mir, gar nicht aus. Da würde ich es, da habe ich keine, kein Feldwissen.
Okay, okay.
Also kenne ich mich in Bonn besser aus als in Marburg, also in Marburg in Slowenien, nicht an der Lahn. Aber wie gesagt, da sind es Zielgruppen, die Menschen, die besser, innovativer werden wollen und es auch können möchten. Ob die jetzt ehrenamtliche Pfarrgemeinderäte oder diakonische Projektleiterinnen oder Bischöfe und Generalvikare oder Ordensverantwortliche sind, ist zweitrangig, weil wir glauben, egal was du machst, wenn du willst, kannst du besser werden. Besser müsste man dann je nach Aufgabengebiet auch drüber reden, was ist damit gemeint. Und zweitens gibt es dafür Werkzeuge, auch aus der modernen Innovationsforschung, die du vielleicht nicht kennst, aber die du genauso nutzen kannst, wie jemand, der eine Firma hat oder ein Dienstleistungsbetrieb ist oder eine NGO leitet und so weiter. Also es gibt hier hinter diesem Besserwerden gemeinsame Prinzipien, wie das gelingen kann.
Also ich bin total dankbar, dass es dich gibt, weil ich habe ja auch in meiner langen Karriere in sehr vielen richtig coolen kirchlich innovativen Projekten gearbeitet. Also ich hatte so ein Projekt in St. Gallen, wo ich für junge Erwachsene mit dem Fahrrad, mit dem Mountainbike nach Israel gefahren bin, Hochseilgärten in Kirchen aufgebaut haben. Dann war ich in Zürich Leiter des Jenseits im Viadukt, wo wir Yoga, Meditation in so einem richtig hippen Designer-Café gemacht haben. Und dahinter standen immer kluge, innovative Köpfe wie du, die vielleicht auch von außen gekommen sind, die gesagt haben, hey, hier müsst ihr was machen. Also ohne Leute wie dich hätte ich diese ganze wunderbare Arbeit nicht machen können. Und das heißt, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bin hier in dieser Pfarrei, ich bin in dieser Organisation, vielleicht auch NGO, Caritas, was auch immer, ich will was verändern. Und man beißt ja erstmal auf Granit. Das ist ja erstmal wahnsinnig frustrierend. Und der Trick ist dann, ich lade dich ein oder ich gucke auf deine Website, was für ein Angebot ist da. Und dann wird das plötzlich leicht und Veränderung, Innovation ist möglich. Habe ich das so? Sehe ich dich richtig? Ist das so?
Ja, ich schmunzel deswegen, weil das ist auch wieder was ich in der, wie gesagt, ganz profanen Innovationsforschung auch entdeckt habe. Alle, die glauben, Innovation kann dann gelingen, wenn alles perfekt ist. Also wenn Rahmenbedingungen passen, wenn Finanzierung da ist, wenn gut wohlwollende Leute da sind, die einen unterstützen. Das ist tatsächlich eine Falle, denn die meisten auch historisch gesehen großen Innovationen sind unter oft fürchterlichen Bedingungen zustande gekommen, wo man sich das nicht gedacht hätte. Das heißt, auch Krisen, wie wir sie jetzt zum Beispiel erleben, können, müssen nicht, aber können Innovationstreiber sein, weil plötzlich sind Lösungen gefragt. Wir haben echte Probleme, zum Beispiel in der Energieversorgung. Ne? Und da sieht man sehr schnell, welche Leute denken nur Old Style und können sich nur eine Lösung vorstellen, die quasi eine Perpetuierung der bisherigen Lösungen ist? Und welche betreiben wirklich Thinking Out of the Box und sagen, Moment mal, wenn jetzt Russland zum Beispiel das Gas nicht mehr liefern kann.
Ja. Und, ne? Aber jetzt sind wir doch schon richtig in medias res und jeder, der jetzt zuhört, der sagt, geil, jetzt schreckliche Zustände kenne ich aus meinem eigenen Leben, Krisen kenne ich aus meinem eigenen Leben. Und ich nehme mal an, der Hörer, der jetzt uns gerade zuhört, der hat zwei, drei Krisen in seinem Leben, was auch immer gerade passiert ist. Und wenn du dem jetzt direkt mal so zwei, drei Tipps mitgeben könntest, ist das möglich, dass jemand, der jetzt zuhört, mit den Dingen, wo es eben nicht optimal ist, wo der steht gerade mit dem Rücken an der Wand, Georg, hilf mir. Beruflich, also, partnerschaftlich, meine Gruppe, in der ich bin, klappt nicht. Was kann ich tun?
Wenn jemand krank ist, muss er zuerst mal gesund werden. Also wenn jemand so in der Krise steckt, dass er selber leidet, dass er, ich sag mal, wirklich seelische oder körperliche Krankheitssymptome hat, dann braucht so ein Mensch einmal Hilfe, um gesund werden zu können.
Okay, gut.
Wenn du gesund bist, dann kannst du sagen, ich will fitter werden. Und das ist das, was wir helfen. Also wir würden jetzt keinem Kranken System oder Einzelperson sagen, wir heilen dich. Das ist nicht Innovationsarbeit, okay, sondern da muss zuerst mal geschaut werden, dass jemand überhaupt gesund ist und etwas tun kann. Aber wenn jemand leistungsbereit ist und grundsätzlich gesund, dann muss ich sagen, sind viele kirchliche Systeme nicht fit. Also sie sind jetzt quasi, in Österreich gibt es sowas wie eine gesunden Vorsorgeuntersuchung. Die soll man machen, ohne sich krank zu fühlen. Und da gibt es natürlich einige Parameter, die kann ich selber wahrnehmen, ne? Ob ich übergewichtig bin oder nicht. Solche Dinge nehme ich selber wahr, ob ich Kopfweh habe oder Verdauungsprobleme. Aber ganz viele Parameter kann ich selber nicht messen. Zum Beispiel Cholesterin. Selbst Bluthochdruck, das ist bei vielen, manche spüren es, aber manche merken das gar nicht. Also sehr gefährliche Dinge, wenn ich die nicht rechtzeitig messe und checke, dann kann ich keine Gegenmaßnahmen ergreifen. Und was wir tun, ist im Grunde genommen, wenn wir mit Systemen arbeiten, wir haben auch verschiedene Testverfahren, wo eine Pfarrei zum Beispiel oder eine Gemeinde, können auch evangelische sein, überhaupt einmal messen können, wie gesund sind wir und wo haben wir bedenkliche Faktoren und wo sind wir vielleicht sogar besser, als es uns bewusst ist und wir nutzen diese Stärken gar nicht, die wir hätten. Weil wir uns immer auf Dinge konzentrieren, wo wir schwach sind oder wo wir merken, es geht zurück, statt wahrzunehmen, wo sind wir eigentlich jetzt schon besser, als wir es wissen und können diese Stärken anders nutzen.
Okay, was würdest du zum Beispiel abtesten? Nehmen wir mal an, ich komme jetzt hier mit meiner Pfarrei vor Ort zu dir hin oder du kommst zu uns, wir würden dich dann einladen. Was misst du bei uns?
Also ein Klassiker ist die Art der Leitung. Wie wird geleitet? Wird so geleitet, dass gelitten wird oder dass andere stärker werden? Das ist zum Beispiel ein Kennzeichen von, man nennt das dann bevollmächtigend. Also effiziente Leitung in kirchlichen Kontexten, Klammer auf, in Wirklichkeit auch in anderen. Also bei agilen Organisationen zum Beispiel sieht man das sehr stark. Fixieren sich nicht auf ihre hierarchische Verfasstheit und tun so, naja, je höher oben ich bin, umso kompetenter bin ich automatisch. Ist ja völliger Blödsinn in einer Zeit, wo sich Wissen alle 2 Jahre verdoppelt und so weiter. Ne? Sondern gute Leiter und Leiterinnen werden alles tun, um erstens einen Rahmen zu schaffen, wo man gerne mit dabei ist, wo man gerne mitarbeitet, ob haupt- oder ehrenamtlich. Das zieht die richtigen Leute an.
Okay.
Weder die Minimalisten, noch die Jammerer, noch die, die alles immer nur bewahren wollen, sondern das zieht Leute an, die Lust haben am Neuen, die neugierig sind, die verspielt sind, die auch bereit sind, mal auf die Nase zu fallen und wissen, in dem System geht das auch. Da darf auch was scheitern, da kann ich was Neues probieren. Da werde ich auch nicht allein gelassen. Und zweitens, diese Leute dann auch alles zu tun, damit sie ihre Kompetenzen laufend erweitern können. Also die suchen nicht perfekte Leute, sondern Leute, die lernbereit sind und sagen, ich will trainieren, ich will üben, ich will besser werden in dem, was ich tue. Und dann stellen sich auch relativ rasch diese Quick Wins ein, also die kleinen Erfolge, wo ich merke, ach ja, wenn wir zum Beispiel unsere Website so und so verändern, dann entsteht da mehr Traffic, mehr Response, mehr Interaktion mit unseren Mitgliedern. Oder jetzt die ganz andere Seite, die Kirchgänger, die ja immer weniger werden, prozentuell. Aber die 3%, die am Sonntag kommen, die sind plötzlich zufriedener. Die melden uns zurück, hey, das war heute richtig toll. Oder ich habe mich da angesprochen gefühlt. Oder die gehen mit einem Lächeln aus der Kirche. Oder die sagen, da kann ich ja meine Freundin auch mitnehmen, wenn das so ist. Also
genau,
so
das
versuchen wir zum Beispiel, egal ob das eine katholische Messe oder eine evangelische Feier oder ein evangelikaler Worship ist, wie kann man das so weiterentwickeln, dass du messbare Verbesserungen hast, die die eigene Zufriedenheit stärken, die eigene Motivation der Engagierten erhöht und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass man andere einlädt, dass das Ganze auch Kreise zieht und dass Leute, die dann kommen, nicht sagen, bist du verrückt, warum hast du mich dazu eingeladen, sondern hey, gar nicht gewusst, dass es sowas Geiles gibt. Ne?
Super. Kannst du mal ein Beispiel erzählen von irgendeiner Organisation, die dich jetzt geholt hat? Also dieses Turning Water into Wine, du bist da hingekommen, Wasser war da und du hast dann mit denen gewandelt, also die wandeln ja mit, du leitest nur an und dann ist am Ende Wein bei rausgekommen. Hast du da ein Beispiel, dass man sich das so plastisch vorstellen kann? Ich habe natürlich jetzt ganz viele Bilder im Kopf, wo ich das mal erlebt habe und selber gemacht habe, aber was du erlebt hast und dass die Hörer auch so, so kann ich mir das vorstellen.
Ich war jetzt gerade eben in Deutschland unterwegs. Ich nenne jetzt nicht den Namen der Pfarrei, weil es vertraulich ist, aber grundsätzlich, die besteht aus 5 Einzelgemeinden, vormals eigenständigen Pfarreien, jetzt wie in vielen Bistümern eben fusioniert seit 12 Jahren. Und unser begleitender Kurs, der läuft über 3 Jahre, soll Ihnen helfen, dass Sie tatsächlich diese Strukturreform als Chance entdecken. Weil das ist einmal gesetzt. Da lässt sich nicht mehr darüber diskutieren. Mhm. Jetzt kann man dagegen anarbeiten oder jammern oder sagen, okay, wenn es jetzt schon so ist, was machen wir draus? Mhm. Und da habe ich bei einer dieser Gemeinden erlebt, dass die jetzt tatsächlich am Beginn des Gottesdienstes eine Art von Willkommenskultur entwickelt haben, die wesentlich besser ist als in den anderen Gemeinden. Also da kommst du hin, da gibt es jemanden, der dich freundlich begrüßt, da gibt es einen netten Stehtisch, der dekoriert ist, da steht sogar bei den Liederbüchern, welches heute gebraucht wird, dass du das Richtige mitnimmst. Die Kirche ist eigentlich ein hässlicher Bau aus den 60er, 70er Jahren. Die war schön dekoriert mit bunten Tüchern und sehr sensibel. Da waren mehr Blumen als das letzte Mal. Also ich bin da rein und habe, wie gesagt, mich gleich ganz anders gefühlt. Während in den anderen beiden Gemeinden, wo ich an dem Sonntag auch war, hat sich diesbezüglich nichts getan. Und wie ich dann nachgefragt habe, hatte die Bessere gesagt, naja, wir hatten ja damals einen Workshop, wir mussten da ja wegen Corona sowieso quasi Wächter an die Tür stellen, die überprüft haben, ob die Leute eben getestet waren, etc. und Hände desinfiziert. Und durch den Workshop mit dir, besser gesagt mit meinen Kollegen aus dem Team, haben wir dann gelernt, hoppla, wir könnten ja das, was wir hier sowieso machen müssen, drehen in etwas Positives, Dauerhaftes. Okay, die haben das gemacht. Das wirkt auch schon langsam. Und jetzt sage ich den anderen Gemeinden, hey, ihr könnt da intern Benchmarking betreiben. Schaut euch das bei denen an.
Ja.
Redet mit denen, wie das wirkt. Und dieses Klima des Voneinanderlernens, das ist auch etwas, was ich, wie gesagt, von moderner Innovationsforschung gelernt habe. Weg von diesen, für Innovation brauchst du einen High Performer und da brauchst du einen Elon Musk und einen Steve Jobs und nur dann wirst du innovativ. Das sind natürlich so herausragende Leute und in einer Medienwelt werden die total gehypt. Und ich will auch nicht unterschätzen, was die tatsächlich können und leisten. Aber dauerhafter Erfolg ist immer Teamwork. Also SpaceX wäre nicht so erfolgreich, wenn da nur der Elon Musk wäre. Der hat da nur peripher zu tun. In Wirklichkeit ist dort die Gwen Shotwell, heißt sie, glaube ich, das schreibe ich in meinem Buch, eine Ingenieurin, die da tausende Leute so zusammenarbeiten lässt, dass eine Rakete nicht nur starten, sondern wieder landen kann. Ne?
Ja, und da hast du jetzt auch was Schönes. Ich meine, du hast Steve Jobs erwähnt, Elon Musk ist zwar Südamerikaner, aber der arbeitet ja auch, Südafrikaner, aber er arbeitet ja auch in den USA. Ich bin so bei deiner Willkommenskultur total erinnert worden. Ich habe ein Jahr in Berkeley, Kalifornien studiert und es war genauso. Du kommst da rein, du bist völlig fremd. Und jetzt stellt man sich vor, man geht in Deutschland, in der Österreich, in der Schweiz an irgendeinen Ort, man ist völlig fremd und man fühlt sich wahrscheinlich die nächste Stunde völlig fremd. Da geht jemand auf dich zu, heißt dich herzlich willkommen, ist freundlich zu dir, zeigt dir den Platz, du bist sofort integriert und das Herz geht auf. Und das ist die ganze Zeit während diesen ganzen Studienjahres, wir sind freundlich willkommen geheißen worden. Und diese ganze Innovation und dieses Freundliche auf Menschen zugehen, das ist ja Amerika pur. Mhm. Und ich glaube, so aus unserem Denken raus, wir rümpfen immer über die Nase über Amerika und die mit ihren komischen Ideen. Aber du machst ja auch Reisen in die USA, um das mal wirklich zu erleben. Also ich glaube, die meisten Menschen können sich gar nicht vorstellen, wie schön es ist, in so einer lebendigen Pfarrei zu sein, wenn die noch nie da gewesen sind. Mhm. Und ich hatte das Glück, in den 90er Jahren einfach fantastische Erfahrungen machen zu dürfen. Und habe dann ja auch versucht, das hier so ein bisschen zu übertragen. Das hat immer dann funktioniert, wenn das ein junges Team war. Aber wenn es ein bisschen größer war und alt eingefahren, dann brauchst du ja jemanden wie dich, der so diese Bilder ja irgendwie transportiert. Oder bringst du dann die Leute alle nach Amerika? Oder wie wächst du die Sehnsucht in denen? Ey, das klappt ja auch bei uns.
Also wir jumpen jetzt natürlich ein bisschen von Thema zu Thema. Aber wo das anschließt, auch meine Arbeit und die meines Teams liegt ganz stark daran, ob wir unsere Gegenüber bevollmächtigen. Also nicht wir machen das alles, sondern wir bringen die auf Ideen. Mhm. Und wir helfen denen zu sagen, wie kann das denn das konkret aussehen, voneinander lernen. Also in dieser mittelgroßen Stadt, wo ich jetzt gerade war, weiß ich inzwischen nach 2 Jahren, da gibt's 5 katholische Gemeinden, etwa 3 oder 4 evangelische, klassisch, also landeskirchliche, aber es gibt 4 oder 5 neue Freikirchen.
Oh, okay.
Und der Großteil der Leute, die dort sind, sind ehemals katholische oder ehemals evangelische. Ne? In der Gegend, ganz klar. Also da gab es ja keine Konfessionslosen in der Zeit. Mhm. Das ist in Westdeutschland. Ne? Insofern, sich da einfach zu fragen, warum gibt es hier Kirchen, die neu gewachsen sind, während wir geschrumpft sind. Mhm. Und davon, das ist natürlich eine harte Wahrheit. Hey, da sind Leute von uns weg und zu denen gegangen, fühlen sich dort wohler. Zahlen dort viel, viel mehr, als sie bei uns Kirchensteuer gezahlt haben. Weil die zahlen dort 10%. Hallo? Warum tun die das? Und darüber gibt es zum Beispiel Studien, warum das passiert. Und dieses Prinzip auch von echter Leadership, confront the brutal facts. Also fang damit an, die nackte Wahrheit einmal ehrlich anzuerkennen, auch die unangenehme. Aber nicht im Sinne von, jetzt mache ich mich fertig, sondern das ist wie bei einem Gesundheitstest, wenn da rauskommt, dein Cholesterin ist zu hoch, dann kann ich sagen, Blödsinn, stimmt nicht, ich bin fit, ich bin gesund. Okay, Blutdruck, ich kann es ignorieren. Aber die Long-Term-Effects können horrend sein, denn in Österreich und Deutschland sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen Nummer 1. Und da steckt dahinter hoher Blutdruck, Übergewicht, Cholesterin und schlechte Ernährung etc. Also wenn ich gescheit bin, werde ich die Fakten sehen und etwas tun.
Jetzt bin ich ja interessiert. Jetzt nehmen wir mal an, ich gehe jetzt zum Arzt und er sagt mir genau, alles das, Blutdruck ist nicht gut, Cholesterin ist zu hoch, Sie müssen aufhören mit dem Rauchen und ab morgen gibt es eine gesunde Diät mit viel Gemüse und mit viel Bewegung. Ich nehme mal an, du gibst ein ähnlich hartes Feedback an diese Organisation. Was ist das, was die machen müssten? Also dieses mit dem Rauchen aufhören, weniger vorm Computer sitzen, mehr Bewegung, gesünder ernähren. Was ist das? Was sagst du den Leuten konkret?
Also wir arbeiten da mit einer sehr einfachen Methode, die sofort jeder mitmachen kann. Also wir unterscheiden bei allem, was ist unbedingt notwendig. Also ich nehme jetzt irgendein nicht-kirchliches Beispiel. Ich lade Freunde zum Mittagessen ein und wollen eine gute Zeit miteinander verbringen. Ne? Was ist da unbedingt notwendig dafür? Was ist nice to have? Also toll, aber muss nicht unbedingt sein. Also wenn das ausfällt, gefährdet das den Erfolg dieses Mittagessens nicht. Und was sind No-Gos? Also was darf auf keinen Fall passieren? Weil wenn es so wäre, würde es das Gute, die Musts, zerstören, selbst wenn die gut sind. Und wenn du so mit dieser sogenannten Analogiemethode arbeitest, dann lass ich Leute aussuchen zwischen eben Einladung zum Mittagessen, Theaterbesuch, Flughafen, Reise, Gruppenreise, ich weiß nicht, Sportverein und so weiter. Und sie definieren Musts, Nice-to-Haves und No-Gos. Mhm. Und dann wird das in Analogie übersetzt auf ihren jeweiligen kirchlichen, pastoralen Bereich. Und du glaubst nicht, was da eye-opening einfach rauskommt, weil es dann klar ist, wenn bei so einem Mittagessen, also Unfreundlichkeit ist ein No-Go, ne? Oder? Mhm. Oder Gewalt.
Ja.
Gewalt zum Beispiel, also auch Zynismus oder schmutzige WCs. Stell dir vor, da lädst jemanden ein, der geht dann aufs WC bei dir und das ist
dreckig. Ist ein No-Go.
No-Go, der kommt nicht wieder. Also, und jetzt gibt es aber, dann kommen Pfarrgemeinden, die sagen dann, okay, also 90% der Gemeinden, die, egal welche Konfession, die ich besuche und ich komme sehr viel herum, die haben selbst am Hauptaktionstag, am Sonntag, keine frei verfügbaren, ausgeschilderten, sauberen WCs. Da musst du irgendjemanden fragen, Entschuldigung, meine Mutter oder mein kleines Kind oder ich weiß nicht, oder ich selber. Und dann gnädigerweise wird dir dann irgendwo aufgesperrt, hinter der Sakristei und so weiter. Mhm. Im Jahr 2023, Michael. Verstehst du?
Das ist jetzt ein krasses, konkretes Beispiel. Ja, das ist ein No-Go, ja.
Und so arbeiten wir mit Analogiemethode, wo quasi diese brutal facts nicht brutal rüberkommen. Sie sind nur als Fakten brutal, also im Sinne von knallhart und nackte Wahrheit. Ne? Aber umgehen damit kann ich nur, wenn ich motiviert werde, da auch was zu ändern und mich nicht total zusammengeschlagen fühle vom Trainer. Und das heißt, wenn wir so uns als Trainer verstehen, egal ob ich das mache oder Leute aus meinem Team, das muss immer so motivierend sein. Das heißt, wenn jemand mit 150 Kilo zum Fitnesstrainer kommt, wird ein kluger Fitnesstrainer erstens auch etwas messen. Also er wird eine Fitnessmessung machen. Es kann ja auch sein, dass der schon Rückenprobleme oder sonst was hat. Das heißt, damit keine Übungen verschrieben werden, die dysfunktional werden, schädlich. Ne? Mhm. So machen wir es auch. Mhm. Aber, und der wird auch nicht anfangen zu sagen, ja, lauf gleich mal 10 Kilometer am Tag. Der wird vielleicht sagen, geh mal 1 Kilometer zu Fuß.
Genau.
Und dann erhöhe langsam das Tempo. Dann erhöhe langsam die Strecke.
Ja.
Also das muss angepasst sein. Und ich sage deswegen immer, nach jetzt 10 Jahren Erfahrung, der Zustand, der aktuelle Zustand, wie gut oder wie schlecht, völlig wurscht. Mhm. Die Bereitschaft, will ich besser werden, zentral. Mhm. Und will ich das auch üben. Also wenn der 150 Kilo Mann die Bereitschaft hat, dann fängt er an. Mhm. Wenn der 80 Kilo Mann, der 10 Kilometer läuft und ich trotzdem zu viel Cholesterin, was immer sagt, ich bin eh so super, ich brauche meine Ernährung nicht umstellen, dann kann sich der Arzt brausen gehen oder der Trainer. Er muss selber wollen.
Ja,
und jetzt denk einmal an großartige Fußballmannschaften. Denk an Bayern München aktuell. Ne? Was ist da passiert, dass in so kurzer Zeit ein so geniales Team solche Krisen erlebt?
Mhm.
Und das, da kann man lernen draus, was sind da für Mechanismen im Gang?
Mhm.
Und so ähnlich, wie gesagt, arbeiten wir auch mit kirchlichen Systemen. Wir lernen auch von vielen anderen, die mit Kirche nichts am Hut haben. Mhm. Sport, Wirtschaft, Technologie, Dienstleister, Tourismus. Und versuchen, diese Prinzipien so beizubringen, dass das Leute auch auf einfache Art und Weise umsetzen können.
Ja, also ich gehe ja so meine ganzen 20 Jahre Erfahrung im kirchlichen Bereich gerade durch und was ich da alles erlebt habe. Und für mich war dann immer wichtig, Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung. Also A, weil ich es brauche und B, weil ich gesagt habe, ich kann mein Team vielleicht also von 0 auf 2 Kilometer laufen bewegen. Ich selber bin aber jemand, der 10 Kilometer joggen will.
Mhm.
Das war so meine Wahl. Und dann habe ich mich immer an sehr guten Orten weitergebildet und gebe das heute weiter. Wenn jetzt jemand sagt, okay, Georg, das klingt alles total super. Ich gucke auch mal, dass ich dich bei uns einlade. Aber ich bin jemand, ich will jetzt für mich selber ich will den Heiligen Geist fühlen, ich will Glückseligkeit kennenlernen, ich will was für meine persönliche Spiritualität tun, um das dann vielleicht auch in meine Pfarrei zu bringen. Ist der bei dir auch richtig? Kann der da auch was finden?
Ja, weil es so Leute gibt wie dich zum Beispiel und einige andere. Das heißt, Pastoralinnovation bietet ja nicht nur eigene Angebote an. Mhm. Also du hattest einige schon erwähnt, da können wir vielleicht nachher noch einen kurzen Überblick machen, sondern kooperiert mit Partnern. Warum? Weil wenn jemand so wie du etwas entwickelt hat, was es wert ist, ich sag mal, auf den Leuchter gehoben zu werden, dann liegt die Innovationskraft ganz stark darin, sich zu vernetzen. Also nicht jeder muss wieder bei Null anfangen. Das, was du jetzt in 20 Jahren entwickelt hast für dich und aufgebaut hast, das ganze Know-how, die Kompetenz, die schreit ja danach, dass sie weitergegeben wird. Du hattest mir auch erzählt, mehrmals, dass du das ja so aufbaust, dass du eben gerade andere Leute so ausbildest, dass sie letztlich selbstständig und stark und bevollmächtigt das Ding weitermachen können.
Mhm.
Und das ist eigentlich ein Grundprinzip von Innovation, dass man nicht nur egoistisch auf den eigenen Erfolg schaut, sondern auch andere erfolgreich macht. Und das natürlich unter fairen Bedingungen, ob das jetzt finanziell ist oder Copyright oder andere Dinge.
Mhm.
Aber ich habe wirklich erlebt, ich habe am meisten von Organisationen gelernt, kirchlichen und anderen, die waren bereit zu teilen, ihre Erfahrungen, ihr Know-how, und zwar unglaublich uneigennützig. Die hatten den Bereich, wo sie quasi davon gelebt haben, aber sie waren unglaublich offen, großzügig, barmherzig, weitherzig. Und da sind großteils, sage ich dir ehrlich, gar keine kirchlichen Organisationen dabei, sondern sogenannte New Organizations, wie sie Frédéric Laloux beschreibt und so weiter, die einfach sagen, wir sind beschenkt worden, wir haben da viel Glück gehabt, und wir geben das auch weiter.
Das ist ja so Sharing Economy oder Menschen, die heute teilen wollen. Ich erlebe das an so vielen Orten, gerade wenn es um Wissen teilen geht, Weisheit teilen geht. Also da ist man bei dir auch richtig. Kann man auch sich mit ganz vielen Leuten vernetzen. Also
vor allem auch Menschen, die selber sowas entwickelt haben und selber sagen, hey, eigentlich würde ich gerne über meinen persönlichen Kreis, Umfeld, Wirkungskreis hinauskommen. Da versteht sich Pastoralinnovation mittlerweile auch als Plattform.
Mhm.
Ich sage so profan, wenn jeder seinen eigenen Shop irgendwo betreibt, schwierig heutzutage, ne? Warum gibt es Shopping Centers? Weil da gibt es einen gemeinsamen Rahmen, Infrastruktur, Marketing, Marke, Anbindung etc., die dann für alle da sind und wo alle vielleicht erfolgreicher werden, jeder Einzelne in diesem großen Dach. Und das wollen wir auch sein.
Also das heißt, ihr seid eine Plattform, Amazon für Güter und du eine Plattform für Weiterbildung, Innovation im spirituellen Kontext, kirchlichen Kontext. Das heißt also, jeder, der sowas hat, kann sich mit dir in Verbindung setzen und dann prüfst du das. Und, und jeder, der irgendwie merkt, hey, da gibt es noch was, und der kann sich dann bei dir umschauen. Also ich werde das auf jeden Fall verlinken, pastoralinnovation.org. Pastoralinnovation.org. Also da kann man draufklicken und dann mal durchscrollen und so das passende Angebot.
Ist halt wie bei einer Partnerschaft. Also wenn wir uns kennenlernen, es müssen beide Ja sagen. Es reicht nicht, dass einer Ja sagt, es müssen beide wollen und dann auch den Weg miteinander gehen. Ich wollte zu Amerika noch kurz sagen, weil ich bin ja immer ein bisschen im Verdacht, so wie du, dass wir zu Amerika affin sind durch unsere Erfahrungen. Das wird ja auch so gehen. Also ich habe fast 2 Jahre gelebt insgesamt in den USA, verschiedensten Orten. Erstens ist dieses riesige Land sehr vielfältig. Also ich war auch im Süden und so weiter, im Südosten. Kann man nicht vergleichen mit Kalifornien etc., mit dem Nordosten. Also da tue ich mir immer schwer, wenn Leute, die ein paar Mal so Reisen gemacht haben, sich einbilden, sie kennen dieses große Land. Das sind halt wie die Amerikaner, die 2 Wochen in Europe eine Tour gemacht haben und sich einbilden, sie kennen jedes Land. Ne?
Ja.
Oder so pauschal über Europe reden. Na gut.
Kann man sich von hier aus nicht vorstellen. Europe ist, ja das stimmt.
Aber der Hauptgrund, warum wir tatsächlich auch eine USA-Partnerschaften haben, manchmal auch mit physischen Seminaren, oft auch online, da steckt eigentlich Trendforschung dahinter. Mhm. Also, weil soziologisch gesehen, nicht nur kirchlich, die großen gesellschaftsprägenden Trends tendenziell nach wie vor aus den USA kommen. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Also Technologie, jetzt künstliche Intelligenz zum Beispiel, etc. Aber natürlich auch Mobilität. Warum ist Deutschland so ein verrücktes Autoland geworden, wo man jetzt die Effekte merkt, wie nicht nur jetzt ökologisch, sondern auch Dörfer entvölkert wurden, weil alles in die Suburbs gegangen ist. Das war doch eine Entwicklung, die man in den USA 20 Jahre, 30 Jahre vorher gesehen hat. Mhm. Auch schon mit den negativen Effekten. Und jetzt jammern alle vom großen Ortskernsterben und so weiter. Mhm. Oder von den Nachteilen des Pendlerwesens, den Anforderungen an Mobilität. Also im Guten und im Schlechten. Wir sind in dieser Westwindzone, wo die meisten Trends aus dieser Gegend kommen. Deswegen macht es Sinn, wenn ich mich als Führungskraft für morgen vorbereiten will, dorthin zu schauen, wo der Wind herweht. Ja. Da kann ich quasi in die Zukunft schauen. Ich kann jetzt schon schauen, also in unserem Fall, wie gehen kirchliche Gemeinden mit künstlicher Intelligenz um oder mit der Art von Social Media, wie sie sich entwickelt haben in den letzten 15 Jahren. Und dadurch, dass die Trends immer schneller entstehen und auch rezipiert werden in Deutschland, in Österreich, halte ich Trendforschung und in Ruhe sich einmal anschauen und analysieren und mit Leuten ins Gespräch kommen, die proaktiv mit Trends umgehen, nicht nur reaktiv und dann sich als Opfer sehen, ja, weil das heute so ist, geht's uns so schlecht. Ne? Mhm. Nein, weil ihr nicht die Segel neu setzt, wenn der Wind anders weht. Und jetzt bringe ich Leute ins Gespräch mit denen, die das jetzt schon tun, weil Bücher lesen, Vorträge anhören, TED-Talks, das kann ich selber auch. Aber mit Leuten ins Gespräch kommen und sagen, wie hast du das gemacht? Warum? Woran seid ihr gescheitert? Wie seid ihr letztlich erfolgreich damit umgegangen? Was seht ihr für Herausforderungen? Was sind bei euch noch die offenen Fragen? Solche Gespräche sind extrem innovationsfördernd.
Mega cool. Also jeder, der was mit Innovation machen möchte, jeder, der Veränderung möchte, jeder, der mit diesen Krisen, mit diesem Wandel, der immer schneller geht, klarkommen möchte, der ist auf jeden Fall richtig bei dir, Georg. Du bist verlinkt, pastoralinnovation.org, und ich danke dir, dass du hier warst. Gibt es noch so ein Abschlusswort, was du den Leuten noch mitgeben möchtest?
Unterschätze nicht, was du kannst. Das ist aus einer Rap-Predigt eines indischen Franziskanerpaters in Wien. Wenn man das googelt, unterschätze nicht, was du kannst. Der sagt zu Ostern nicht nur, das war Ostern 2020, erste Corona, Ostern ohne Leute, ne? Er sagt nicht nur, Jesus ist auferstanden, Halleluja, sondern die zweite Message, unterschätze nicht, was du kannst.
Wow, so schön. Wunderbar. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Unterschätze nicht, was du kannst. Unterschätze du auch nicht, was du kannst. Und ich bin gespannt, was da alles noch wächst bei dir und bei Pastoral Innovation.
Danke, Michael. Alles Gute. Ciao. Danke. Ciao. Grüß dich.